für diese Steilvorlage. Ja, wir steigen jetzt da direkt ein in Kapitel 4. Und ich wusste ja nicht genau, was der Ralf bringt. Also Paulus hatte im Römer, im Kapitel 3 des Römerbriefes klargemacht, dass Gott die Menschen nur aufgrund des Glaubens gerecht spricht und nicht, weil sie das Gesetz halten. Das musste in den Ohren der Judenchristen ganz gefährlich klingen. Wenn einer das Gesetz hinterfragt, rüttelte Paulus damit etwa an den Grundfesten des Glaubens? Paulus war ja selbst Jude und war früher so ein richtiger Eiferer für das Gesetz. Der hat ja mit einer Vehemenz dann aber auch die Christen verfolgt, weil er meinte, er muss Gott dienen, indem er das Gesetz verteidigt. Und jetzt geht er aber im Kapitel 4 zurück auf Abraham, dem Stammvater des jüdischen Volkes. Und damit konnte er eine gemeinsame Grundlage legen und auch für die Judenchristen, die es neben den Heidenchristen in Rom gab, um sie dann auch mitzunehmen. Doch wer da von ihnen schon aufatmete, hatte sich vielleicht etwas zu früh gefreut, denn Paulus hat für sie einige erstaunliche Erkenntnisse parat. Und auch wir dürfen gespannt sein, was Paulus auch uns zu sagen hat, wenn er uns Abraham auch als Stammvater des Glaubens vorstellt. Und ja, Winfried, jetzt kannst du die Folie einblenden. Und das wird jetzt heute auch so das Thema sein, Abraham, der Vater des Glaubens. Okay, jetzt hoffen wir, das wird noch. Genau. Und ich lese uns aus Römer Kapitel 4 erstmal nur die Verse 1 bis 5 und ich lese das nach der Guten Nachricht Bibel. Wie war es denn bei unserem leiblichen Stammvater Abraham? Wird von ihm nicht gesagt, dass er Gnade gefunden hat? Wenn er, wie man sagt, aufgrund seiner Gehorsamsleistung als gerecht anerkannt wurde, hatte er Grund, sich zu rühmen, aber nicht vor Gott. Wie heißt es denn in den Heiligen Schriften? Abraham vertraute Gott und glaubte seiner Zusage, und dies rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Nun, einem Arbeiter, der Leistungen erbracht hat, wird sein Lohn nicht als etwas Unverdientes angerechnet, sondern als etwas, worauf er Anspruch hat. Wenn dagegen ein Mensch vor Gott keine Leistung vorzuweisen hat, aber er vertraut auf den, der die Gottlosen annimmt, dann wird ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Dass Abraham bei Gott gut anerkannt war, das stellte da niemand in Frage. Aber es ist schon die Frage, was war der Grund dafür? Nahm Gott ihn auf etwa aufgrund seiner guten Taten an? Wäre es so, dann hätte er tatsächlich Grund, stolz zu sein. Ah, ich habe das geschafft und so. Aber das war nicht der Fall. Was war es dann, was den Abraham in besonderer Weise auszeichnete? In Vers 3 kommt eine ganz interessante Begründung. Es heißt, Abraham vertraute Gott und glaubte seiner Zusage und dies rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Hier muss man jetzt etwas genauer hinhören, denn wenn es heißt, Gott rechnete es ihm als Gerechtigkeit an, dann hatte er in sich oder in seinen Taten diese Gerechtigkeit nicht. Abraham hatte also keine besonderen Verdienste vorzuweisen, also nicht so wie ein Arbeiter, der sagen kann zu seinem Chef, ja Chef, jetzt habe ich einen ganzen Monat gearbeitet für dich, jetzt will ich aber auch meinen Lohn haben, das habe ich mir verdient. Also in dieser Position war der Abraham nicht, dass er seinen verdienten Lohn bekommt. Ganz im Gegenteil, obwohl er die Gerechtigkeit nicht hatte, wird sie ihm zugesprochen, weil er Gott vertraut hat. Das klingt in unseren Ohren und vielleicht auch in unserem Gerechtigkeitsempfinden irgendwie schräg, irgendwie ungerecht sogar. Warum soll einer etwas bekommen, was er gar nicht verdient hat? Das geht doch nicht. Er hat es nicht verdient und kriegt es trotzdem. Ist das nicht ungerecht? Das ist ja komisch. Aber schauen wir mal zurück, wie das damals bei Abraham gelaufen ist. In 1. Mose 15, die Verse 3 bis 6. Da heißt es, und Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben, und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Wow, wie soll er das machen? Kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Also schon im Alten Testament steht das da. Abraham war schon alt und hätte menschlich gesehen mit seiner alten Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen können. Das war ihm eigentlich auch klar. Aber weil Gott zu ihm sprach und ihm diese Verheißung gab, er würde so unzählbare viele Nachkommen haben wie Sterne am Himmel, vertraute er auf Gottes Zusage und glaubte ihm. Wie konnte das passieren? Ich glaube, Abraham, er ist diesem allmächtigen Gott begegnet, und das muss etwas sehr Tiefes und sehr eindrücklich gewesen sein. Gott hat auf einmal zu ihm gesprochen, und ja, ich glaube, das hat alles verändert. Er wusste, boah, dieser Gott, wenn der spricht, der ist allmächtig, der ist wahrhaftig, und wenn er das sagt, dann ist das so einfach so. Der kann alles tun, und diesem Gott kann ich vertrauen. Ich bin ihm begegnet, ich habe ihn erfahren, ich weiß, diesem Gott kann ich vertrauen. Also das muss im Abraham sehr tief verankert gewesen sein. Und dieses Vertrauen zu Gott ist für Gott etwas sehr Kostbares. Und Glauben heißt, Gott zu vertrauen. Glauben heißt, Gott zu vertrauen. Glauben heißt nicht nur, an seine Existenz zu glauben. Es gibt ja viele Menschen, die glauben an irgendeinen Gott oder an eine höhere Existenz, aber das heißt noch lange nicht, dass sie ihm auch vertrauen. Und ja, wenn wir ehrlich sind, dann merken wir, an der Stelle, da haben wir auch alle noch zu lernen. Gott wirklich zu vertrauen, das ist ja nochmal ein anderes Ding. Und ja, wir kennen ja auch alle verschiedene Menschen, man begegnet vielen Leuten, aber nicht jeden, den ich begegne oder den ich mal kennengelernt habe, dem vertraue ich schon voll. Man weiß ja auch nicht, meint er es gut mit mir oder nicht, aber wenn mir ein Mensch ja wirklich tiefes Vertrauen entgegenbringt, das ist schon was sehr Kostbares. Und ja, so ist es auch bei Gott, wenn wir ihm unser Vertrauen entgegenbringen, dann ist das für Gott etwas sehr Kostbares. Und wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, dann freut und ehrt das Gott. Es freut Gott sogar so sehr, dass er uns dieses Vertrauen als Gerechtigkeit anrechnet. Ist ja ein bisschen komische Formulierung. Und ich möchte versuchen, das so ein bisschen bildhaft zu machen. Ja, wie kann das passieren? Die Ina hat sich jetzt bereit erklärt, damit wir das ein bisschen veranschaulicht bekommen. Und ja, es könnte ja sein, dass Gott so etwas sagt wie, pass auf, ich meine, die Ina ist eine ganz, ganz Liebe, das können wir uns fast nicht vorstellen, aber dass Gott sagt, okay, Ina, du bist auch ein Sünder. Und ich weiß, du kannst gar nicht alle Gebote halten, und das gilt ja für uns genauso. Und du hast es gar nicht verdient. Aber, und jetzt kommt das aber weil du mir vertraust, rechne ich dir dein Vertrauen als Gerechtigkeit an. Und das, was nicht passt, das wird alles zugedeckt mit der Gerechtigkeit Gottes. Und ja, weil du mir vertraust, dass Jesu Tod am Kreuz auch deine Schuld getilgt hat, decke ich deine Sünden zu, ich bekleide dich mit meiner Gerechtigkeit, und damit bist du gerecht. Ich spreche dir Gerechtigkeit zu. Du bist gerecht gesprochen. Das darfst du mal so zeigen. Die Ina ist gerecht gesprochen. Sie ist freigesprochen. Sie ist gerecht. Wow, alles, was früher war, ist vergeben, ist weg, ist zugedeckt. Sie ist umkleidet mit Gottes Gerechtigkeit und sie steht als Gerechte vor uns. Vielen Dank, Ina.
Sehr gut. Ich gratuliere dir. Gerecht gesprochen.
Ihr Lieben, das gilt für jeden von euch, der an Jesus glaubt. Ihr seid gerecht gesprochen und das ist Evangelium, das ist gute Nachricht. Gottes Gerechtigkeit wird uns geschenkt und wir können sie uns nicht durch gute Werke verdienen. Wow, das ist Gnade, das ist unverdientes Geschenk. Und das ist echt eine gute Botschaft. Das ist etwas so Großartiges, dass Paulus daraufhin, ja, wie die in den Seligpreisungen, die Menschen glücklich preist, oder man weiß gar nicht, wie man es sagen soll, sagt, er beglückwünscht sie und sagt, Mensch, das ist was Außerordentliches. Und im Vers 6, dann heißt es dann weiter, im Römerbrief, Kapitel 4, im gleichen Sinn preist David die Menschen glücklich, denen Gott Gerechtigkeit anrechnet, obwohl sie keine guten Werke vorzuweisen haben. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr die Schuld nicht anrechnet. Alle dürfen sich freuen. Wir dürfen uns alle freuen. Ihr dürft euch alle freuen. Gott rechnet euch die Schuld nicht an. Halleluja. Und David, der hier zitiert wird, der wusste, was das heißt. Er wurde an Gott schuldig. Er wusste schon, was es heißt, wenn Gott einem das Unrecht vergibt und stattdessen seine Gerechtigkeit schenkt. Wenn einem nämlich eben noch ein vernichtender Schuldspruch erwartete und eigentlich hätte er die Todesstrafe verdient. Und dann heißt es nicht schuldig, du wirst hingerichtet, sondern du bist freigesprochen. Wow! Eben noch ein Kandidat für das Todesurteil und jetzt Freispruch. Was ist das für ein krasser Gegensatz? Und ja, dann kann man verstehen, hey, das ist echte Freude. Das ist ja unglaublich. Aber es ist wahr. Und im nächsten Abschnitt, da geht es dann um das Kennzeichen des Glaubens. Ist nun dieses Glück nur für die Juden da oder auch für alle anderen? Wir haben gesagt, dass Abraham aufgrund seines Glaubens von Gott für gerecht erklärt wurde. Doch auf welche Weise hat ihm sein Glaube geholfen? Wurde er erst gerecht gesprochen, nachdem er beschnitten worden war oder schon vor seiner Beschneidung? Die Antwort lautet, Gott hat ihn angenommen, ehe er beschnitten wurde. Die Beschneidung war ein Zeichen dafür, dass Abraham glaubte und Gott ihn angenommen und gerecht gesprochen hatte, als er noch unbeschnitten war. Damit ist Abraham der geistliche Vater all derer, die glauben, aber nicht beschnitten worden sind, also auch für uns. Wir werden von Gott wegen unseres Glaubens gerecht gesprochen. Und er ist auch der geistliche Vater all derer, die beschnitten worden sind, also bei den Juden, und denselben Glauben haben, wie ihn Abraham schon vor seiner Beschneidung hatte. Das ist für uns vielleicht ein bisschen fremdes Thema, aber für die Juden war ja die Beschneidung ein wichtiges äußeres Zeichen, dass sie zu Gottes Volk gehörten. Auch mit Judenchristen hatte Paulus da starke Auseinandersetzungen wegen dieser Beschneidung. Manche Judenchristen neigten dazu, an dieser Beschneidung noch festzuhalten und sie auch von den Heidenchristen zu fordern. Die meinen, hey, ihr müsst noch ein bisschen mehr tun. Also das reicht jetzt noch nicht. Glauben ist schon gut, aber es ist noch viel besser, ihr lasst euch doch noch mal beschneiden. So auf Nummer sicher gehen. Aber da beißen sie beim Paulus auf Granit. Man wundert sich ein bisschen, wie vehement er diese Beschneidung ablehnt. Und im Galaterbrief kann man fast schon hören, wie Paulus bei solchen Aussagen nahezu ausrastet. Also der kocht. Der sagt, und wir können da mal ein bisschen reinlesen in Galaterbrief, ab Vers 2. Ich, Paulus, sage euch deshalb in aller Deutlichkeit, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird alles nutzlos sein, was Christus für euch getan hat. Hey, Freunde, So geht's nicht. Und noch einmal erkläre ich jedem Einzelnen von euch, wer sich beschneiden lässt, der muss das ganze Gesetz mit allen seinen Forderungen befolgen. Wenn ihr aber durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt und Gottes Gnade verspielt. Wow, also da kennt er keinen Spaß. Das findet er ja nicht lustig, Leute. Also wer sich auf das Gesetz verlassen will, der sagt, hey Freunde, ihr müsst das ganze Gesetz halten. 613 G und Verbote. Und eins übertreten heißt das ganze Gesetz gebrochen. Also wer sich darauf einlässt, da gibt es keine Gnade. Es gibt nur Verurteilung. Und Freunde, so verspielt ihr euer Heil. Das funktioniert nicht. Und wenn die Judenchristen ihr Vertrauen eben nicht mehr auf Gott setzen, sondern auf diese äußeren Zeichen des Glaubens und darauf, dass sie das Gesetz halten, ja, dann sind sie aus der Gnade gefallen. In unserem Abschnitt im Römerbrief macht Paulus am Beispiel von Abraham klar, welche Bedeutung die Beschneidung eigentlich hatte und auf welche Reihenfolge man dabei unbedingt achten muss. Und ich lese uns nochmal den Vers 10. Ich klicke nochmal zurück. Wurde er erst gerecht gesprochen, nachdem er beschnitten war, oder schon vor seiner Beschneidung? Die Antwort lautet, Gott hat ihn angenommen, noch ehe er beschnitten wurde. Die Beschneidung war ein Zeichen dafür, dass Abraham glaubte und Gott ihn angenommen und gerecht gesprochen hatte, als er noch unbeschnitten war. Also nicht umgekehrt. Nicht weil Abraham beschnitten wurde, fand er Gefallen bei Gott, sondern das war erst anschließend ein äußeres Zeichen für seinen inneren Glauben. Aber genau das ist der Knackpunkt. Wir Menschen neigen dazu, diese Reihenfolge umzudrehen und uns auf unsere äußeren Zeichen zu konzentrieren, statt auf den inneren Glauben, auf unser Vertrauen. Wir sind ja keine Juden, von daher spielt die Beschneidung für uns jetzt keine Rolle, aber es gibt ja auch andere äußere Zeichen. Ich sag mal, vielleicht auch ein bisschen religiöse Zeichen, die wir vorschieben können. Man könnte dann sagen, naja, ich bin ja auch schon lange getauft und außerdem gehe ich auch immer wieder in den Gottesdienst und ab und zu lese ich auch in der Bibel und ja, wenn es richtig eng wird, dann bete ich auch. Reicht das nicht? Was wurde mit diesen Aussagen, irgendwas gesagt, ob man Gott vertraut, wenn ich sage, ich gehe in die Kirche? Habe ich dann Gott vertraut? Man kann auch in ein Gebäude rennen, ohne Gott zu vertrauen. Man kann auch in der Bibel lesen, ohne das wirklich zu glauben oder ihm zu vertrauen. Also man kann allein an den äußeren Zeichen noch nicht sehen, ob jemand in seinem Herzen Gott auch vertraut. Und ja, äußerlich können wir alles richtig machen, kann ich auch alles richtig machen, aber ja, vielleicht habe ich trotzdem kein Vertrauen. Also das fordert uns schon heraus. Also wir sind eigentlich immer wieder herausgefordert, Gott zu vertrauen. Aber genau das wünscht Gott sich. Er möchte dein Vertrauen und nicht nur irgendwelche äußeren Zeichen. Das ist ihm zu wenig. Ich kann irgendwo eine Kerze anzünden, ich kann in den Gottesdienst gehen. Ja, alles wunderbar, das darf man auch machen. Aber wenn ich ihm nicht vertraue, dann ist das zu wenig. Aber dort, wo wir ihm unser tiefes Vertrauen schenken, dann wird das, was in uns lebt, auch nach außen gehen. Dann wird man das äußerlich auch sehen, dass sich da etwas verändert. Ja, dann wird man Gott vertrauen, auch in schwierigen Zeiten, wenn man merkt, wow, jetzt wird es eng, jetzt komme ich allein nicht weiter, ich muss auf Gott vertrauen, ich kann mich nicht selber heilen, ich weiß gar nicht die Situation, wie ich die managen soll, da sind andere Menschen beteiligt, ich kann das nicht alles im Griff haben, ich brauche da seine Hilfe, ich vertraue auf Gott, dass er mich da durchbringt. Und dann dürfen wir Schritte wagen im Vertrauen und merken, wow, er erträgt, er ist treu. Und dieses Vertrauen auf Gott steht also im starken Gegensatz zur Einhaltung des Gesetzes oder einfach nur äußere Zeichen zu pflegen. Ja, das machen dann auch die folgenden Verse deutlich. Kommen wir zu Vers 13. Da ist denn Gottes Zusage, Abraham und seinen Nachkommen die ganze Erde zu geben, beruhte nicht auf dem Gehorsam dem Gesetz, gegenüber dem Gesetz, sondern darauf, dass Abraham durch den Glauben vor Gott gerecht wurde. Wer behauptet, diese Zusage Gottes gelte nur denen, die das Gesetz befolgen, der erklärt den Glauben für nutzlos und die Zusage verliert ihre Gültigkeit. Denn die Übertretung des Gesetzes bewirkt Gottes Zorn. Wo es aber kein Gesetz gibt, gibt es auch keine Übertretung. Das Problem ist, dass früher oder später übertritt jeder von uns das Gesetz. Und eigentlich hätten wir Gottes Zorn verdient. Aber der zweite Teil des Verses ist doch sehr bemerkenswert. Wo es kein Gesetz gibt, gibt es auch keine Übertretung. Das gibt es ja auch im deutschen Recht. Gibt es keinen Kläger, gibt es auch keinen Beklagten. Ja, wenn dich niemand anzeigt, dann passiert auch nichts. Ja, wie war es jetzt bei Abraham? Hat er die 10 Gebote gehalten? Aber Moment mal, Abraham hat ja eigentlich viel früher gelebt als Mose. Also ungefähr 2000 vor Christus. Das heißt, Mose kam erst so 500, 600 Jahre später. Also mit Abraham hat ja erst das Volk Israel angefangen. Das heißt, Mose war noch gar nicht da, die 10 Gebote waren noch gar nicht da, das Gesetz gab es noch gar nicht, also er konnte gar nicht das Gesetz in dem Sinne halten. Wenn Paulus sich aber auf Abraham bezieht und nicht auf Mose, dann macht das auch deutlich, der Kern unseres Glaubens ist nicht das Gesetz, sondern der vertrauende Glaube wie bei Abraham. Als Christen stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz und sind nicht mehr an das Gesetz des Mose gebunden, sondern wir stehen unter der Gnade Gottes. Man könnte besorgt fragen, öffnen wir dann der Sünde nicht Tür und Tor, wenn wir das Gesetz ablegen? Wir machen einen kleinen Vorgucker schon in Kapitel 6. Paulus hat darauf eine klare Antwort. Die Sünde hat ihre Macht über euch verloren, denn ihr seid nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern ihr lebt von der Gnade Gottes. Sind nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und das ist auch echt Evangelium, das ist super. Die folgenden Verse in Römer 4 ab Vers 16 machen noch einmal deutlich, wie entscheidend der Glaube ist, um die Gnade Gottes zu empfangen. Deshalb ist der Glaube entscheidend, damit die Zusage Gottes ein Geschenk aus Gnade bleibt. Sie gilt allen, denen, die nach dem Gesetz leben und denen, die durch den Glauben leben, wie Abraham es tat. Denn er ist der Vater aller, die glauben. So heißt es in der Schrift, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Dies geschah, weil Abraham an den Gott glaubte, der die Toten zum Leben erweckt und ins Dasein ruft, was vorher nicht war. Als Gott Abraham versprach, dass er zum Vater vieler Völker werden würde, glaubte Abraham ihm und hielt an der Hoffnung fest, obwohl es hoffnungslos schien. Gott hatte ihm versprochen, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne. Doch Abrahams Glaube blieb unerschüttert, obwohl er wusste, dass er mit fast 100 Jahren viel zu alt war, um noch Vater zu werden und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen konnte. Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage Gottes. Ja, sein Glaube wuchs sogar noch und damit ehrte er Gott. Er war vollkommen überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hat, auch tun kann. Der Glaube von Abraham ist wirklich beeindruckend. Er vertraute auf Gott und glaubte seinen Zusagen, wo es eigentlich nichts mehr zu hoffen gab. Zunächst hat er Gott vertraut, dass Gott ihn doch noch zum Vater vieler Völker machen kann, obwohl das biologisch ja, in seinem und in Sarahs Alter gar nicht mehr möglich war. Und dann vertraute er, dass Gott auch die Toten zum Leben erwecken kann, auch als er seinen Sohn Isaak opfern sollte. Auch das war ein immenser Vertrauensbeweis. Und auch wenn Paulus es an dieser Stelle nicht erwähnt, war dieser Abraham, der Gott so unerschütterlich vertrauen konnte, doch kein makelloser Glaubensheld. Das möchte ich an dieser Stelle auch sagen und das finde ich irgendwie auch ein bisschen tröstlich, weil an dem scheitern wir ja. Wir denken, boah, die Latte liegt so hoch, so wie Abraham, ich weiß gar nicht, ob ich da so vertrauen kann. Aber es wird dann deutlich, ja, dieser Abraham, der hatte auch seine Schwächen und im Alten Testament wird er sehr wohl auch von seinen Schwächen berichtet. Im Ausland hat er sogar zweimal seine Frau Sarah als seine Schwester ausgegeben, weil er wusste, boah, die ist so wunderschön, wenn das irgendwie der König mitkriegt, der sagt gleich, oh, die nehme ich als Frau und dann der Abraham, der muss dann halt weg. Und der hatte Angst um sein Leben und dann hat er das so halt vorgegeben. Das war nicht unbedingt ein Zeichen von großem Vertrauen und auch kein Zeichen der Ehre, auch seiner Frau gegenüber stand er nicht gut da. Ja. Und auch als dieser verheißene Sohn viele Jahre ausblieb, versuchte Abraham, Gottes Verheißung so ein bisschen nachzuhelfen und zeugte ja dann einen Sohn mit der Magd von der Sarah, den Ismael. Auch das war eigentlich ja, kein so gutes Zeichen. Und doch, ja, dieser Abraham konnte vor Gott stehen und er hatte ihm vertraut. Aber gerade in dem Versagen Abrahams wird deutlich, Abraham hatte keine makellose eigene Gerechtigkeit. Er hatte ja nicht. Und darum war er auch absolut auf Gottes Gnade angewiesen, dass dieser ihm seinen Glauben als Gerechtigkeit anrechnet. Und ja, ich komme jetzt langsam zum Schluss. Also ihr habt schon gut durchgehalten. Jetzt kommen die letzten Verse in Kapitel 4. Und wegen dieses Glaubens erklärte Gott ihn für gerecht. Doch diese wunderbare Zusage, dass Gott ihn für gerecht erklärte, galt nicht nur für Abraham. Sie wurde auch für uns in der Schrift festgehalten. Denn Gott wird auch uns für gerecht erklären, wenn wir an ihn glauben, der Jesus von unseren Herrn von den Toten auferweckt hat. Wegen unserer Sünden musste Jesus sterben und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Also jetzt wird es ganz aktuell für uns, das ist die gute Nachricht für uns, diese wunderbare Zusage, dass Gott ihn für gerecht erklärte, galt nicht nur für Abraham, sie wurde auch für uns in der Schrift festgehalten. Und ja, und dann werden auch wir gerecht gesprochen. Ich habe nach einem irgendwie Beispiel gesucht und es war gar nicht so leicht, ja, dieses gerecht gesprochen werden, wie kann man das vergleichen? Eine Sache habe ich gefunden, die bleibt aber hinter dem wunderbaren Ereignis in Gottes Wort zurück, das ist nämlich die Kronzeugenregelung, die es im deutschen Recht gibt. Da habe ich nachgelesen, das deutsche Strafrecht beinhaltet verschiedene Kronzeugenregelungen, die bei Aufklärungshilfe oder Präventionshilfe von einer Milderung der Strafe bis hin zum vollständigen Absehen von Strafe führen können. Also nochmal auf Deutsch. Dadurch könnte jemand, der tatsächlich schuldig ist vor dem Gericht, durch hilfreiche Aussagen straffrei ausgehen. Also es könnte sein, dass jemand keine Strafe kriegt durch diese Kronzeugenregelung, aber er ist ja nicht wirklich unschuldig. Aber er wird dann trotzdem freigesprochen. Aber bei Gott werden wir nicht nur von dieser verdienten Strafe verschont, sondern wir werden ja sogar gerecht gesprochen. Das ist ja nochmal eine viel höhere Stufe. Also nicht nur, dass man nicht bestraft wird, sondern wir stehen dann gerecht da, frei von Schuld, weil die Schuld wurde ja am Kreuz getilgt, die gibt es nicht mehr, die ist weg. Und dann werden wir gerecht gesprochen, wir stehen als gerecht da. Und das ist unvergleichlich viel besser. Und so können wir befreit von einem schlechten Gewissen aus Gnade leben. Und dieser Freispruch gilt es dann aber auch im Glauben und im Leben anzunehmen. Also dann müssen wir auch nicht mehr länger mit einem schlechten Gewissen rumlaufen und an irgendwelche alten Sünden oder Verfehlungen denken und ja, damals 1900 sowieso, da habe ich ja doch irgendwie was falsch gemacht. Nein, das ist vergeben. Ich bin mit Gottes Gerechtigkeit überkleidet. Er überkleidet mich mit seiner Gerechtigkeit und spricht mich frei. Wow. Und einfach, weil ich Jesus vertraue, weil ich im Vertrauen auf Gott diese Gnade angenommen habe, spricht er mich gerecht und damit bin ich gerecht. Und Paulus drückt es in Römer 8,1 aus. Okay, habe ich jetzt nicht mehr drauf. Vor dem Gericht Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Amen.